Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Und nun gehen wir zurück in die Zeit der Karolinger. Wir treffen Karl den Großen mit einem Buch, das gerade erschienen ist im Kölner Greven Verlag. Mit dem Autor, dem Historiker Steffen Patzold, habe ich vor der Sendung gesprochen. Steffen Patzold, Ihr Buch trägt den schlichten Titel »Wie regierte Karl der Große?« Bevor wir uns dem Untertitel widmen, der da lautet »Listen und Politik in der frühen Karolingerzeit«, zum Einstieg gefragt, wer war dieser Karl der Große, welches Reich beherrschte er damals, wie müssen wir uns das Umfeld, in dem sich Ihre Fragestellung entfaltet, vorstellen?
Karl der Große ist sicherlich einer der wenigen Könige des Mittelalters, die heute noch in so einem allgemeinen Geschichtsbewusstsein bekannt sind. Armin Laschet zum Beispiel, das habe ich im September gelernt, führt sich ja auch auf Karl den Großen in seiner Familie zurück. Das heißt nicht unbedingt, dass man wissen muss, wo dieser Karl der Große und wann er eigentlich regiert hat. Und wenn man das zeitlich einordnen möchte, dann ist man in der Zeit um 800, etwas genauer zwischen 768 und 814. Und dieses Reich, das Karl der Große jedenfalls am Ende seiner Regierungszeit beherrscht, ist ausgesprochen groß für die damalige Zeit. Es reicht von dem heutigen Nordspanien, der Gegend um Barcelona, bis an die Elbe. Es reicht von der Nordsee bis Rom. Karl der Große selber hat einen erklecklichen Anteil daran gehabt, dass das Reich diese Ausdehnung erreicht, weil er im Laufe seines Lebens eigentlich in einem Fort Krieg geführt hat und auf diese Art und Weise große Teile hinzuerobert hat. Dazu gehört Italien, Norditalien, dazu gehört Sachsen, dazu gehört Bayern, das er allerdings nicht auf reinem militärischen Wege anschließt, sondern in einem politischen Schauprozess, in dem er den dortigen Herzog beseitigt. Und auf diese Art und Weise entsteht eben ein Großreich im Frühmittelalter, das eigentlich auf Augenhöhe mit dem Byzantinischen Reich steht, das im Osten weiter existiert und in der Tradition des Römischen Reiches steht.
Nun schaut Ihre Arbeit auf eine spezielle Kommunikationstechnik, nämlich auf die Form des Regierens vermittels von Listen, die im Auftrag Karls des Großen erstellt worden sind. Listen sind uns noch heute wohl bekannt, von der Einkaufsliste bis zur Bestsellerliste, die insbesondere bibliophil geneigte Menschen interessiert. Was listeten diese Schriftstücke Karls des Großen auf?
Zunächst einmal geht es in hohem Maße um ökonomische Interessen. Das heißt, wir haben immer wieder Anordnungen, die von Karl dem Großen vom Hof ausgehen an seine Amtsträger im Reich und sie dazu auffordern, Besitzstände und Einkünfte aufzuzeichnen aus den Gütern, die dem König unmittelbar zustehen, den sogenannten Fiskalgütern, aber auch aus Gütern, die etwa im Besitz der Kirchen waren. Kirchen waren in dieser Zeit ausgesprochen reich. Das sind also Listen, in denen aufgezeichnet wird, welche Ländereien jeweils zu diesen Gütern gehören, dann aber auch, wie diese Ländereien ausgestattet sind, also was dort im Einzelnen an Zubehör vorhanden ist, wie die Häuser aussehen, was es an Arbeitsgerät gibt, welches Vieh dort vorhanden ist. Das ist sehr kleinteilig und beeindruckend, wie ich finde, detailliert, was dort der König eigentlich wissen will. Daneben gibt es aber zum Beispiel auch ein Rotulus, also eine vertikale Pergamentrolle, die heute in Basel aufbewahrt wird. Und dort sind Kirchen im Heiligen Land verzeichnet. Das ist insofern interessant, weil das Heilige Land gar nicht zum Reich Karls des Großen gehörte. Trotzdem hat er dort einen Boten hin entsandt, der auflistet, welche Kirchen dort sind, wie viele Geistliche dort an dieser Kirche leben und beten, wie diese Kirchen ausgestattet worden sind, zum Teil bis hin zur Größe der Dächer, zur Anzahl der Stufen und so fort. Also auch da eine erstaunlich detaillierte Aufstellung.
Es gab auch Listen, in denen jene vermerkt worden sind, die den Treueeid auf Karl den Großen abgelegt haben. Die Zahl derjenigen, die diesen Eid schwören mussten, geschworen haben, war groß. Die Bischöfe, Äbte, Grafen, Königsvasallen und so weiter. Was insbesondere deshalb kurios ist, weil die Menschen im Mittelalter lediglich Vornamen hatten, weil sie zudem nicht amtlich registriert waren. Zu welchem Zweck sind also diese Listen erstellt worden?
Zunächst einmal ist der Treueid tatsächlich ein ganz wichtiges politisches Bindemittel, jedenfalls aus Sicht der Zeitgenossen. Und es ist in der Tat so, dass man sich nicht vorstellen kann, dass er die vielen Tausenden, Hunderttausenden von Namen dann kontrolliert. Das hätte auch gar keinen Sinn gehabt, weil dort ein Hugo nach dem anderen, ein Adalbert nach dem anderen steht und man das gar nicht einem einzelnen Individuum zuordnen kann. Ich meine, dass diese Listenführung die Funktion hat, vor Ort diesen Eid auch verbindlicher zu machen. Wenn man sich eine Gruppe von Menschen vorstellt, die da gemeinsam schwört, dann bleibt das ein bisschen kollektiv und unverbindlich. Aber wenn ein Amtsträger des Königs dasteht und diese Namen auf Pergament niederschreibt, dann ist das ein Akt, der Verbindlichkeit herstellt und der noch einmal andeutet, dass diese Information auch direkt an den Herrscher gesandt werden kann. Also das Aufschreiben selber schafft Verbindlichkeit.
Sie fragen auch nach der Verfasstheit der Regenten dieser Zeit. Dürfen wir heute die politische Ordnung der Karolingerzeit als Staat begreifen? Hat Karl der Große ein Bewusstsein davon gehabt, dass er einen Staat lenkt?
Das ist nun eine riesengroße Frage, über die Historiker auch schon sehr lange nachdenken und auch sehr kontrovers diskutieren. Was man, glaube ich, deutlich sagen kann und schnell sagen kann, ist, dass die Vorstellungen, die sich Karl der Große und seine Ratgeber bei Hof gemacht haben, über die Ordnung ihres großen politischen Gebildes ganz sicherlich anders aussahen als das, was wir heute politikwissenschaftlich als Staat bezeichnen würden. Also es gibt keine Vorstellung von einem Gewaltmonopol, das der Staat habe. Es gibt keine Vorstellung davon, dass es ein bestimmtes Staatsgebiet und Staatsvolk geben müsse. Das ist eine Lehre, die erst um 1900 herum entstanden ist. Was ich versuche aber in dem Buch zu zeigen und wovon ich auch fest überzeugt bin, ist, dass wir uns deswegen diese politische Ordnung der Zeit und auch die Vorstellungen der Zeitgenossen nicht zu archaisch, dunkel, einfach vorstellen können und sollen, sondern das sind Menschen, die schon sehr differenziert darüber nachdenken, wie ein guter christlicher Ordo auf Erden durch den König, durch die anderen Großen des Reiches verwirklicht werden soll.
Nun interessiert sich der Büchermarkt vor allem für schriftlich über uns kommende Zeugnisse und aus diesen erfahren wir immer wieder, dass das Mittelalter vor allem oral geprägt war. Man sprach miteinander. Die Alphabetisierung war überschaubar, um es dezent zu formulieren. Wie sah das Kommunikationsgefüge damals aus? Wie lange brauchten Nachrichten für welche Strecke?
Das ist tatsächlich etwas, was man sich ja erst einmal klar machen muss, dass dieses Riesenreich von Barcelona bis zur Elbe eben über kein einziges Telefon, keinen Telegrafen verfügt und dass Nachrichten langsam nur reisen können, nämlich im Grunde genommen auf dem Rücken von Pferden. Und so ein Pferd schafft, wenn man es nicht zu Tode reiten möchte, etwa 30 Kilometer am Tag. Wenn man mit wechselnden Pferden Nachrichten überbringen kann, dann kann man noch etwas schneller sein. Auch auf Flüssen geht es zum Teil schneller. Aber so im Durchschnitt 30 Kilometer richtig brennende Nachrichten, Breaking News, schaffen es vielleicht einmal mit 50, 60 Kilometern pro Tag. Wenn man das ausrechnet, braucht eine Nachricht vom Papst in Rom nach Aachen schon mehrere Wochen. Und selbst für kürzere Strecken, etwa aus Orléans nach Aachen, das die Residenz gewesen ist der karolingischen Könige, braucht es mindestens eine Woche. Das macht politisches Handeln, das macht Regieren sehr viel komplizierter, als wir das zunächst einmal uns vorstellen können.
Sie schreiben, genau darauf anspielend, um 800 war der große Bruder technisch nicht in der Lage, dich zu sehen, aber sein Bote stand mit Feder und Pergament in deinem Haus und zählte Speckseiten. Welchen Eindruck hat diese Art der Listenerstellung auf die Untertanen gemacht?
Ich glaube, dass das eine der Wirkungen ist, die man mit diesen Listen verbinden muss. Natürlich dienen die dazu, Informationen zu erheben, die der Hof auch braucht. Wenn der König, was er fast jedes Jahr tut, einen Kriegszug unternehmen möchte, dann muss er wissen, wie viele Männer er hat, wie viele Ochsenkarren er zur Verfügung hat. Er muss ökonomische Informationen bekommen. Dafür sind diese Listen wichtig. Aber gleichzeitig kann man sich ja fragen, warum dann nicht einfach nur Summen angefordert werden. Er hätte ja seine einzelnen Amtsträger beauftragen können, nennt mir, wie viel Pferde, wie viel Ochsen ich von dem Fiskalgut in Anab bekommen kann. So funktionieren diese Listen aber nicht. Sie funktionieren kleinteilig, detailliert. Und ich glaube, dass damit die Amtsträger gezwungen werden, gewissermaßen einen Fahrplan abzuarbeiten, wenn sie vor Ort auf dem Gut stehen. Und das führt dazu, dass die Kontrolle des Königs vor Ort spürbar wird. Es ist ein Unterschied, ob man eine allgemeine Angabe machen muss, wir haben so und so viele Pferde hier, oder ob jemand vor Ort eine Liste durchgehen muss und aufschreiben muss, wie viel Eimer, wie viel Beile, wie viel Pferde, wie viel Würstchen vorhanden sind. Das macht königliches Regieren unter diesen komplizierten Kommunikationsbedingungen vor Ort tatsächlich spürbar.
Das Ende Ihres Buchs, Herr Patzold, ist bemerkenswert, denn Sie extrapolieren den Überwachungsstaat Karls des Großen auf unsere technologische Gegenwart. Welche Warnung hinterlässt die Beobachtung dieser mittelalterlichen Regierungstechnik für den Historiker, für Sie?
Um es ein bisschen zuzuspitzen, es gibt in dieser karolingischen Welt die Vorstellung, dass der König die Aufgabe habe, die Christen, die ihm von Gott anvertraut sind, zum Heil zu führen. Das ist ein wesentlicher Antrieb für königliches Handeln, auch zur Zeit Karls des Großen, gerade auch zur Zeit Karls des Großen. Das hat die interessante Wirkung, dass man im Grunde genommen versuchen muss, so lokale Solidaritäten aufzubrechen. Das heißt, die Nachbarn müssen gucken, was ihre Nachbarn jeweils tun, ob sie sich gut benehmen, ob sie das tun, was der König aus diesem christlichen Impetus heraus von ihnen verlangt. Das schafft eine merkwürdige Situation, in der der Einzelne verantwortlich ist für das Wohlergehen des Kollektivs. Nur wenn alle sich gut benehmen, nur wenn alle sich an die christlichen Gebote halten, wird Gott gnädig auf das Frankenreich und die Regierung Karls des Großen schauen. Das ist die Denkfigur, die dahinter steht. Und das erinnert nun in ganz interessanter Art und Weise an Dinge, die ich noch nicht wissen konnte, als ich das Buch geschrieben habe, etwa an das, was wir gerade in der Corona-Pandemie beobachten, die Vorstellung, dass nun plötzlich private Feiern von den Nachbarn überwacht werden sollen, aus der Idee heraus, dass dadurch ein Problem für die Gesellschaft insgesamt entstehen kann. Also diese Phänomene erinnern mich in erschreckender Weise an das, was wir da gesehen haben. Erschreckend auch deshalb, weil dieses gesamte christliche Qualitätsmanagement, was da unter Karl dem Großen in Gang gesetzt und unter seinen Nachfolgern noch verbessert und zugespitzt wird, relativ bald in eine gewaltige politische Krise und in den Bürgerkrieg geführt haben.
Das sagt Steffen Patzold, mit dem ich gesprochen habe, über sein neues Buch »Wie regierte Karl der Große?« Greven Verlag Köln, 118 Seiten, 10 Euro.